Deutschlandfunk. Tag für Tag.
3, 2, 1. Das Jahr 321 kann man sich gut merken. Zu jener Zeit gab es ein Edikt von Kaiser Konstantin, die Stadt Köln betreffend. Juden sei es erlaubt, Ämter in Köln zu übernehmen, steht darin. Dieser Erlass wiederum bietet einen Anlass für zahlreiche Veranstaltungen im nächsten Jahr. Das Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Universität Köln zum Beispiel bietet immer donnerstags um 18 Uhr eine digitale Ringvorlesung über die jüdische Geschichte des mittelalterlichen Kölns. Mein Kollege Gerald Beiroth hat rein und vorgehört.
Die Geschichte der Juden in Köln, sie ist typisch im Guten wie im Schlechten. Mit Blütezeiten, Synagogenbauten, Kooperation zwischen Christen und Juden, aber auch mit Massenmorden. In Köln könne man besonders gut sehen, wie Juden im Mittelalter lebten, sagt die Judaistin Christiane Twiehaus vom Museum im Quartier Mikvah.
Wir haben hier eine Grabung, die fast das gesamte jüdische Viertel aus dem Mittelalter umfasst. Und das ist eine Geschichte, die man ansonsten in Deutschland nur ansatzweise oder sehr fragmentarisch überliefert hat im baulichen Bestand. Das jüdische Viertel, so wie es hier in Köln überliefert ist, hat sich sehr vielfältig erhalten in den Fundamenten und im Mauerwerk. Zum einen kann man die Synagoge sehen, man kann das jüdische Troalbad, die Mikwe sehen, die ja aufgrund dessen, dass sie ganz tief gebaut ist, weil man ja an das Grundwasser heran musste und so gut erhalten ist. Wir haben auch Reste vom jüdischen Hospital. Es war nicht nur für Kranke, sondern auch für Durchreisende. Wir haben ein Fundament von der jüdischen Bäckerei gefunden. Und noch ganz viele Wohnhäuser.
Noch ist das Museum im Quartier Mikvah im Bau. Doch wenn es fertig ist, können Besucher dort die Reste des mittelalterlichen Köln sehen. Eine frühe Erwähnung von Juden hat ebenfalls viel mit Köln zu tun. Im Jahr 321 erlaubt Kaiser Konstantin Juden die Freistellung für eine Mitgliedschaft im Stadtrat. Die kaiserliche Gesetzesprosa hörte sich so an.
Allen Stadträten gestatten wir durch allgemeines Gesetz, Juden in die Kurie zu berufen. Damit ihnen aber eine gewisse Entschädigung für die frühere Regelung verbleibt, lassen wir es zu, dass immer zwei oder drei das Vorrecht genießen sollen, durch keinerlei Berufung in Anspruch genommen zu werden.
Das Dekret galt im gesamten Römischen Reich. Es fungierte als Antwort auf eine Anfrage der Stadt Köln. Was genau die Stadt fragte, ist leider nicht überliefert.
Wir können auf dieser Lage annehmen, dass es eine jüdische Gemeinde gibt, beziehungsweise dass es Jüdinnen und Juden in Köln gibt. Wir können leider nicht sagen, wie groß diese Gemeinde war, wo sie ihren Platz in Köln hat und wie lange sie eigentlich existiert hatte.
Das Dekret des Kaisers ist Ausgangspunkt für ein Festjahr 2021 mit Vorträgen und Ausstellungen in ganz Deutschland und einem Festakt. Doch die Wissenschaftler diskutieren, wie viel das Edikt überhaupt zu bedeuten hat. Weitgehend einig sind sie sich, dass es im Gebiet des heutigen Deutschland in der Spätantike wahrscheinlich Juden gegeben hat. Doch muss die Anfrage der Stadt Köln bedeuten, dass es in der Stadt eine jüdische Gemeinde gab? Der Archäologe Sebastian Risto findet das keineswegs zwingend. Vom 4. Jahrhundert bis ins Mittelalter klafft in Köln eine große Lücke in der Überlieferung.
Und hier ist es sicher so, dass es in der Spätantike Juden gegeben hat, aber ich kann Ihnen absolut keinerlei Auskunft über Juden vor dem 11. Jahrhundert geben. Also möglicherweise gibt es da eine Lücke. Wenn man nicht sagt, einzelne Juden hat es überall und immer gegeben, was ja eine richtige Aussage ist, aber eben eine organisierte Community sehe ich da im Moment nicht. Da sehe ich keinen Anlass, aus den Quellen zwischen der Zeit um 400 und der Zeit um 1000 irgendetwas zu interpretieren in diesen 600 Jahren.
Die ältesten Fundamente der Kölner mittelalterlichen Synagoge stammen nach heutiger Auffassung aus dem 11. Jahrhundert. Wann hat das Zusammenleben zwischen jüdischen und nichtjüdischen Einwohnern von Köln gut funktioniert? Christiane Twiehaus vom Mikvah.
Was sich abzeichnet, ist, dass besonders das 13. Jahrhundert uns gut dienen kann als Beispiel, dass es eine Zeit lang gut funktioniert hat. Das lässt sich an verschiedenen Sachen festmachen. Einmal gibt es von jüdischer Seite Zeugnisse davon, aber auch von christlicher Seite. Zum Beispiel wäre ein Zeugnis eine wunderbare Handschrift, die wir vor ein paar Jahren erworben haben, der Amsterdamer Machzor. Und das ist eine Monumentalhandschrift. Der Machzor ist ein Gebetbuch für die jüdischen Feiertage und wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Köln erstellt. Und sowas überhaupt möglich zu machen, das sind 331 Blättern, reich illuminiert, setzt ja auch voraus, dass es eine wie geartete Situation gab, die das überhaupt möglich hat machen lassen.
Es gibt weitere Hinweise für ein recht geglücktes Zusammenleben zwischen Christen und Juden im 13. Jahrhundert, sagt Christiane Twiehaus, etwa den Bau der Mikwe, des jüdischen Ritualbads.
Was noch dazu zählt, ist, und das haben wir für viele andere Städte im Mittelalterlichen Reich auch, dass die Dombauhütten in den Kathedralstädten sich durchaus an dem Bau der Synagogen und Mikwen beteiligt haben.
Die Schattenseiten des Zusammenlebens liegen ebenfalls auf der Hand. Immer wieder gab es Pogrome, zum Beispiel zur Zeit des ersten Kreuzzugs 1096. Im 14. Jahrhundert zog eine große Pandemie durch Europa, die Pest. Schon damals gab es Verschwörungsmythen. Juden sollten als Sündenbock für die Seuche herhalten. Aus den Mythen wurden Morde.
Die sogenannten Pestpogrome im Zuge der Ausbreitung der Pest schlugen sich in ganz Europa nieder. Es ging wie eine Welle über den europäischen Kontinent. Und diese Pestpogrome erreichten 1349 auch die Stadt Köln und das jüdische Viertel, wo es im August zu massiven Übergriffen, zu Zerstörungen und zu Mord kam.
Für die Stadt und für den Erzbischof hatte der Pogrom große wirtschaftliche Vorteile.
Also was wir durch die Überlieferung des Historischen Stadtarchivs hier in Köln haben, ist auch, dass man sich im Nachgang zu diesem Pogrom, dass sich Erzbischof und Stadt Köln zum Beispiel darüber geeinigt haben, was mit dem verbliebenen Judengut, hieß das, also den Gütern der Jüdinnen und Juden, passieren soll. Und man einigte sich auf eine Teilung. Und von jüdischer Seite muss man sagen, 1349 muss eine so furchtbare Katastrophe gewesen sein, auch im jüdischen Gedächtnis, dass wir für Köln keine Verarbeitung im schriftlichen Sinne zum Beispiel haben, wie wir das für 1096 haben, während des ersten Kreuzzugspogroms. Wir haben das für 1349 nicht, dass die Verbliebenen, dass die Überlebenden erstmal sich wieder situieren mussten und wieder anfangen mussten mit einem und deshalb.
Die meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland haben sich von den Pestpogromen nur schlecht erholt. Sie waren deutlich kleiner als vorher oder gaben ganz auf. In Köln gab es noch einige Zeit eine kleinere Gemeinde. 1424 hat die Stadt die Juden ganz ausgewiesen. Erst in der Neuzeit lebten wieder Juden in Köln unter Napoleon. Im 19. Jahrhundert kam es noch einmal zu einer Blüte jüdischen Lebens. Bis zum Novemberpogrom 1938 stand zum Beispiel in der Glockengasse eine Synagoge, die jüdisches Selbstbewusstsein ausstrahlte. Ein großer Bau mit Kuppel im orientalischen Stil, für jeden sichtbar, mitten in der Stadt.
Gerald Bayroth über die jüdische Geschichte Kölns. Die nächste digitale Vorlesung gibt es am Donnerstag, den 7. Januar um 18 Uhr. Anmeldungen sind über die Homepage des Historischen Instituts der Universität Köln möglich.